tatsächlich so ein bisschen dieses Prophetenhafte ist schon auch Job eines Zukunftsforschers, weil allein die Tatsache, wirklich, wirklich mal klar zu machen, dass Zukunft nicht determiniert ist, sondern Gestaltungsraum. Oder der etwas neuere Trend war dann zu sagen, nein, wir können nicht über Zukunft reden, wir müssen über Zukünfte reden. Ja, okay, d'accord, macht's den Bock fett? I don't know. Ne?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast. Netzwerk kollegialen Besuch habe ich heute. Ich freue mich ganz arg, mit jemand zu sprechen, der sich vielleicht auf den ersten Blick nicht mit Good Work beschäftigt, auf den zweiten spätestens unbedingt. Mission Control heißt sein Podcast und die meisten von euch wissen schon längst, wer gemeint ist. Florian Kondert ist heute bei Good Work und wir haben uns verabredet, um mal ein bisschen die Karten übereinander zu legen. Und zwar, wir haben ja beide schon mit vielen Menschen gesprochen. Florian hat, glaube ich, so um die 80 Folgen jetzt schon im Kasten und veröffentlicht. Und man kommt in Berührung mit Menschen, mit Lebensläufen, mit Karrierepfaden. Und mich hat die Frage umgetrieben, wie auch immer. Was sind denn Lebensläufe, lieber Florian, die dich packen, wo du selbst sagst, super spannend, da möchte ich gern drüber erfahren. Wir kommen vielleicht auch bei diesem völlig übersteigerten Begriff Traumberuf, Traumkarriere vorbei, wo es vielleicht auch mal eine kleine Albtraumeintrübung hat und was das mit unseren eigenen, aber vor allen Dingen mit seinem eigenen Lebenslauf auch zu tun haben könnte. Ja? Also, ich sag schon, ich mache hier schon einen Cliffhanger nach dem anderen. Leute, bleibt dran, ich mache die Tür auf, sag hallo, lieber Florian. Schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hi, Jule.
Zu spät zum Abhauen.
Das war der Gedanke. Was kann ich hier tun, um nochmal rauszukommen? Danke für die Einladung. Trotzdem, ich schaffe das.
Los, zieh durch. Ja, also ich meine, ich kann ja nicht einen Podcast-Kollegen hier einladen und zu so einem stinktrögen Thema. Also, ich sag mal, Abteilung Hosen runter, oder Florian?
Daily Business, kein Problem, da bin ich gut. Und da du mich eingeladen hast, wusste ich ja sehr früh, dass das kein dröger, stinklangweiliger Podcast sein würde. Wo genau du die Messlatte dann hinlegst, ja, da bin ich nun. Wie gesagt, raus komme ich nicht mehr, aber wir ziehen das durch.
Okay, super, super. Und du weißt ja, die erste Frage geht raus. Das ist tatsächlich die einzige richtige skriptete Frage, nämlich wie bist du heute, lieber Florian, in den Tag gestartet?
Ah, und es bleibt eine sehr gute Frage, Jule, die ich ja kenne. Just heute Morgen habe ich mich gefragt, ja, wie bin ich denn heute aufgestanden, da ich wusste, dass wir heute aufzeichnen. Und das ist eine wundervolle Frage, denn das sagt ja schon ein bisschen etwas über eine Phase aus, in der man sich gerade so befindet, weil ich glaube nicht, dass man so einen Tag so aufsteht, einen Tag so aufsteht. Klar.
Ne? Also gestimmt halt schon.
Und ich merke tatsächlich, dass ich in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, sehr alert aufwache. Und zwar im sehr, sehr positiven Sinne. Mhm. Also jetzt nicht aufgeregt, gestresst oder sonst was, sondern da ist so ein bisschen so eine extra Wachheit da. So ein Hey Leben, let's go. Was machen wir heute? Weißt du, so in der Richtung. Und das genieße ich gerade sehr.
Was scheint denn da rein durchs Fenster? Die Sonne oder die Verlockung des Lebens? Was lässt dich so alert sein?
Die Verlockung des Lebens, das ist wundervoll formuliert. Aus so vielen Gründen. Also es passieren gerade so Dinge um mich herum, wo ich merke, oh, hier geht's irgendwie um was. Also das sind jetzt keine großen Lebensfragen, so, aber du merkst, manchmal ist es so, es läuft so. Ne? Man ist auf so einem Plateau und manchmal merkst du so, oh, da kann man sich jetzt entscheiden, wo man hin möchte. So, und man weiß vielleicht auch gar nicht so, habe ich den Rucksack richtig gepackt, keine Ahnung, mal sehen, habe ich gut genug gefrühstückt und so. Und das mag ich aber sehr.
Und also wenn ich dein Gesicht richtig interpretiere, ist es mindestens mal ambivalent, eher vielleicht sogar auf der positiven Seite, was da so im Außen passiert und was wie so ein dicker Stein ins Wasser fällt und die Ringe dich so erreichen, die so an dich heranschwappen. Magst du es ein bisschen, weil du weißt, Berufsneugier, mit Leben, mit Inhalt füllen, also damit wir uns was vorstellen können? Betrifft es eher deine Privatwelt, eher deine Professionswelt? betrifft es die Gesellschaft? Was sind diese Dinge, die an dich so heranrutschen und die morgens schon durchs Fenster grinsen?
Wieder ein schönes Bild, wieder eine herrliche Frage. Also wir gehen richtig steil schon, das ist interessant.
Gibt keinen Smalltalk.
Kein Ramping heute, na gut, dann nicht. es ist tatsächlich bei mir die Verbindung dieser Kategorien oder Layer, also sprich privat, gesellschaftlich, beruflich, weil wir bei Karrieren und Lebensläufe auch sind, ich versuche seit geraumer Zeit Dinge zu tun, von denen ich denke, die haben Einfluss auf all das. So. Mhm. Und wir haben eine Situation, wir gucken aus dem Fenster, da scheint nicht immer nur die Sonne rein, sondern da denkt man auch mal so, okay, Rollladen runter, liegen bleiben. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich bin in einer furchtbar luxuriösen Situation, mir mein Leben so ein bisschen so zu gestalten, wo ich das Gefühl habe, das hat was mit Wirksamkeit zu tun. Mhm. So, und die Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind so Entscheidungspunkte oder Kipppunkte, hier allerdings im sehr positiven, wo man dann zum Beispiel Einfluss drauf nehmen kann, ob denn beispielsweise in gewissen Ökosystemen das Querschnittsthema Nachhaltigkeit nicht systemisch anders verankert werden sollte. Mhm. Oder ob man sagt, Mensch, lass uns doch die Dynamik eines gewissen Programms in eine andere Richtung framen, wo man sich mehr von verspricht. Und ich bin ja Rumpelstilzchen an vielen Ecken, wo ich dann auch hin und wieder mal was zu sagen darf. Und diese Phase ist eben gerade. Und da gibt es halt einfach 2, 3 Projekte, von denen ich mir denke, da kann der Hebel richtig geil groß werden. Ich werde die Welt nicht verändern, aber ich denke mir, wenn ich auch nur einen Impuls da setzen kann, der dann weiter bearbeitet wird und Einzug findet in etwas, das sich etabliert, dann ist das mega. Also Jackpot.
Hört sich sehr spannend an. Und wir gehen zu dir als Kerl, ja, kommen wir auch noch dezidiert. Da muss ich mir noch nicht mal hier meinen berühmten Knoten ins Taschentuch machen. Ja, da kommen wir dezidiert.
Zu dir als Kerl.
Okay. Als Kerl, als ganzer Kerl. Kommen wir noch. So, und mit dieser Wirksamkeit, das ist natürlich ein großes Thema für viele Menschen, / alle. Und diese Frage, ich will die Welt nicht verändern, da könnte man sich ja auch die Frage stellen, mal angenommen, es gibt uns nicht mehr. Also dich und mich. Es wird definitiv den Zeitpunkt geben, wo das so ist.
Ja, ja.
Wird man das so gar nicht mehr mitkriegen? Also wird gar nichts davon übrig bleiben. Und da glaube ich, den Mensch musst du mir erstmal zeigen.
Also ich glaube, ich habe gesagt, ich weiß, ich kann vielleicht die Welt nicht verändern. Ich will das schon. Mhm. Also ich bin da durchaus ambitioniert, aber ich habe mittlerweile ein paar graue Haare auch und weiß deswegen, dass das mit dem Weltverändern so eine Sache ist. Aber ich habe gelernt, dass Wirkung jetzt auch ein bisschen entkoppelt ist von Impact. Also die Wirksamkeit, über die wir als Individuum sprechen, ne, das kann ich jetzt in dieser Sekunde machen. Es gibt irgendwo den blöden Spruch, es gibt genau 2 Tage im Leben, wo du nichts an der Zukunft ändern kannst. Und das ist gestern und morgen. Ne, und so ein bisschen sehe ich das schon auch. Mhm. Und das mit dem Impact aber, ne, wenn wir dann irgendwann nicht mehr da sind, das mag ja sein, dass das erst später eintritt, wo ich schon gar nichts mehr von mitbekomme. Das ist aber auch vollkommen okay.
Da habe ich aber noch nicht so richtig den Payback, was ich spüre, sozusagen dessen, was ich getan habe. Ja, das ist ja bei Wirksamkeit auch die schöne Rückkopplung, die ich spüre. Ja. Ja, und ich denke, tatsächlich ändern wir alle die Welt. Jeder natürlich in sehr unterschiedlichen, graduellen Abstufungen. Manches weiß man noch viele 100 Jahre später. Und ich mag ja diesen japanischen Gedanken sehr gern, die sagen, ein Mensch ist erst dann gestorben, wenn man sich gar nicht mehr an ihn erinnern kann und es keine Geschichte mehr gibt, die man teilt. Mhm. Und das ist in so einem Rahmen, wenn wir uns das mal anschauen, zum Teil wirklich unfassbar lange.
Ja? Richtig.
Nicht nur für die sogenannten wirklichen Weltveränderer und Prominenten unter uns. Kommen wir mal zu den Prominenten, beziehungsweise zu den Menschen, die dich faszinieren, die vielleicht mich auch faszinieren, gibt es ja durchaus eine Schnittmenge. Ich muss dich trotzdem da auch nochmal vorstellen. Du bist ja von Hause aus Kommunikationswissenschaftler, glaube ich. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert.
Studiert, genau, ja.
Genau. Und hast unter anderem dich sehr lange mit dem Thema Zukunftsforschung beschäftigt. Wie gesagt, das werden wir gleich nochmal ein bisschen auseinanderdröseln. Mhm. Und dann hat sich dein Berufsleben etwas verändert. Und du bist jetzt seit, glaube ich, 23 mit Mission Control am Start, einem Podcast, der sich auch mit Geschichten der Transformation befasst, auseinandersetzt. Also Menschen, die berufsbedingt Dinge verändern, sind zu Gast in deinem Studio. Manche auch schon häufiger. Judith Muster zum Beispiel scheint ein Dauergast zu sein. Und es gibt ja in jedem Langläufer-Podcast, finde ich, so wiederkehrende Gäste. Und bei dir scheint das die Judith zu sein, unter anderem. Und wenn man so mal drüber schaut, über diese vielen Gespräche, die 80 Gespräche, stellt sich mir als erstes mal die Frage, gibt es für dich so etwas wie eine verbindende Linie? Also gibt es etwas, wonach du dich vielleicht auch steuerst bei der Auswahl der Gesprächspartner? Ja, ich lasse es erstmal bei der Frage, genau.
Ja, schon. Also ich hab für mich so ein bisschen das Bermuda-Dreieck Kommunikation, Leadership, Transformation. So als Orientierungsmarker. Das ist semantisch nicht ganz sauber, aber ich glaube, jeder hat relativ schnell irgendwie so ein Bild vor Augen. Ich bewege mich ja bei den Gesprächen immer im Kontext Business und da gibt es wahnsinnig viele spannende Menschen. Also definitiv erstmal alle, die ich schon zu Gast hatte und mindestens dreimal so viel, die ich noch alle abgrasen muss. So, also es gibt noch viel zu tun, definitiv. Und was verbindet diese Menschen, ist die Frage, die ich mir tatsächlich noch gar nicht gestellt habe, weil es eben so facettenreich ist. Ad hoc aus der Hüfte rausgeschossen, verbindet sie, glaube ich, die Situation, dass sie mit einer verdammt hohen Komplexität zu tun haben, 9-to-5 oder ne, sinngemäß, also im Job, und etwas können, woran viele so scheitern oder ich so das Gefühl habe, wir als Gesellschaft oder in der Politik scheitern da ganz oft dran. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich gerne mehr darüber lernen möchte, wie der Weg war, dass es funktioniert, was es ausmacht, dass es funktioniert, wer da eine Rolle spielt. Das sind ja oftmals gar nicht die Menschen selber, mit denen ich dann spreche, sondern diese Menschen haben dann anderen Menschen eine Bühne gegeben oder haben ein Thema platziert. Ähnlich wie ich das vorher bei der Intro so ein bisschen gemacht habe. Ne? Und wie das zustande kommt, was das dann für Auswirkungen hat, warum das dann auch anderen Mut machen kann, ist so das, wonach ich meine Gäste und Themen aussuche. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, wir ticken alle sehr schnell, wir entscheiden alle sehr schnell, weil wir es müssen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir alles oberflächliche Idioten sind. Und bei vielen Punkten ärgert es mich sehr, weil ich denke, Moment, stopp, wir wissen doch da mehr darüber. Lass uns doch da nochmal ein bisschen zurückgehen, lass uns doch mal genauer hingucken. Und wenn ich das Gefühl habe, mit Menschen dieses nochmal hingucken, dieses tiefergehen machen zu dürfen, dann sind es die richtigen Gäste. Und überhaupt die richtigen Menschen, mit denen man sich generell mehr auseinandersetzen und umgeben sollte. Ich habe halt oder wir haben halt den riesen Luxus, eine super intime Stunde mit solchen Menschen zu haben. Und das ist auch das größte Geschenk für mich, weil es halt dich ständig erinnert, worum es gegebenenfalls noch ein bisschen mehr gehen sollte.
Ja, und das empfinde ich tatsächlich auch so, das ist eine Freundschaft auf Zeit. Manchmal entsteht daraus auch regelrecht eine Freundschaft. Es hat, und ich mag das Wort Intimität, das ist so, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Und ich bleib noch mal ein bisschen dran. Also, ist es eher so, dass du sagst, da steht jemand für eine Geschichte, die offensichtlich von Erfolg gekrönt ist. Erfolg nicht im Sinne von, du weißt schon, also nicht vielleicht, wie man normalerweise Erfolg ausschließlich paraphrasieren würde, sondern eher im Sinne von, da hat jemand einen Prozess durchlaufen, hat etwas verstanden, etwas durchdrungen, etwas gelernt und das spricht mich an. Oder ist es, vielleicht gibt dir noch eine Alternative, oder ist es vielleicht eher so, dass du sagst, vielleicht ist da jemand, der noch gar nicht so an einem Ziel, Etappenziel, Endziel, wie auch immer ist, sich aber offenkundig mit einer Frage sehr intensiv beschäftigt, die mich persönlich sehr anspricht. Das wären jetzt mal so zwei gegensätzliche Modelle oder Alternativen, nennen wir es mal so. Und wo schwingt dein Herz eher für? Also wo sagst du, da, das ist spannend, da denke ich auch mal gerne mit. Gehe ich mal ein Stück der Reise mit.
Also da antworte ich mit Kevin Kelly, der sinngemäß gesagt hat, wir haben hier draußen so viele Antworten. Also das ist Trash mittlerweile schon. Aber diese eine Frage, um die es wirklich geht, die ist $1 Million wert. Und es ist deswegen auch definitiv zweites von den beiden Varianten. Michael Lehofer, einer der Personen, die mich lange, also kenne ich schon lange und habe zwar jetzt keinen großartigen Kontakt, aber der hat mich sehr geprägt mit einer Aussage, der da sagte, Erfolg ist das, was folgt. So.
Genau.
Finde ich großartig. Also du kriegst eine andere Beziehung zu der Idee. Und das zweite ist, warum die Fragen mich viel mehr interessieren, ist, weil ich denke, wenn ich genug Fragen habe, also in Themenkontext X, ne, die durchleuchtet und verstanden habe, dann ist die Lösung oder die Antwort eigentlich am Ende nur noch eine logische Konsequenz. Mhm. So, die sollte uns aus meiner Sicht viel weniger interessieren als die Tatsache, dass wir möglicherweise in unserem Alltag bei kritischen Entscheidungen viel zu wenig den Fokus und das Rampenlicht auf Fragen haben. Und deswegen auch die Gäste, ich versuche dann auch immer dazu einzuladen, sagt, pass auf, ich brauche nicht irgendwie so die Antwort von euch, sondern viel interessanter finde ich, wie denkt denn ihr darüber nach, wo die Problemstellung ist, warum das überhaupt eine Problemstellung war, mit welchen Dingen ihr heute zu tun habt, ne, und wo ihr da heute steht, wie ihr da heute drauf guckt. Mhm. Weil was ich seit vielen Jahren immer wieder erlebe, bei mir persönlich, aber dann auch bei anderen, weiß ich nicht, wenn du einen Workshop machst oder irgendwie Facilitation oder so, dass gerade diese Fragerunden extrem wertvoll sind, weil die Frage, die du dir stellst, auf die bin ich vielleicht selber gar nicht gekommen, aber die triggert mich, also die hilft mir einfach, die Facettierung eines Themas besser zu verstehen oder so, ne?
Teamfragen wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei und trotzdem, ich bleibe noch mal ein bisschen bei diesem, wie steuert man sich? Man muss ja trotzdem oder du musst ja trotzdem irgendeinen Anhaltspunkt haben, der dich dazu bringt, dass Menschen spannend sein können, sich mit spannenden Themen auseinandersetzen und dass da auch schon Erhebliches passiert ist auf dem Prozess der Fragestellen. Was ist für dich ein Kriterium? Ich versuche dich mal zu triggern. Ist es Reichweite? Ist es Reputation? Es ist Bekanntheitsgrad, was ja korreliert mit Reichweite logischerweise. Ist es sowas wie, hat Bücher geschrieben? Ich weiß, das hört sich jetzt sehr platt an, bei uns Podcastern wird das ja auch gern mal so unterstellt, dass wir uns genau nach solchen Vanity-Metriken auch steuern. Und deswegen bringe ich es jetzt einfach mal auf den Tisch des Hauses.
Was auch total wichtig ist und auch wirklich keine triviale Antwort ermöglicht, weil auf der einen Seite ist es so, du kommst manchmal auf spannende Menschen, wenn sie eine gewisse Reichweite und Reputation haben oder ein Buch geschrieben haben oder. Und auf der anderen Seite ist es halt schon auch andersrum. Du hast ja die Möglichkeit, jemanden mit Reputation und Reichweite ein bisschen genauer anzugucken. Hm. Und das tue ich dann auch. Also das heißt, ich gucke mir dann an, habe ich den schon mal irgendwo in einem Interview gesehen oder dann gucke ich mir mal ein Interview an oder sehe nach, Mensch, hat der einen eigenen Blog oder ne, welche Statements von dem fallen mir denn so auf? Und was ja dann auch passiert, wir unter uns, es gibt ja immer erst beim Briefing-Gespräch, also so ein Kennenlerngespräch. Mhm. Und es passiert dann schon auch, dass ich sage, hey, das ist total spannend, aber ich glaube, das ist gar nicht das, wo ich hin möchte. Mhm. So. Und dann ist das für mich auch total legitim, dass jemand ein Buch geschrieben hat. Oder ich sag mal, jemand wie eine Judith Muster, perfektes Beispiel.
Ja. Der Standardgast, nicht Standardgast, der Dauergast.
So, Standard und Dauergast und auch so gerne. Und jetzt kann man sagen, ja, Judith ist eben genau das. Hat Reputation, hat Reichweite, hat Bücher geschrieben, hat ein Mega-Standing. Aber sie ist halt einfach auch eine verdammt coole Sau.
Ja, so, das ne? ist so.
Auf jeden und Fall. Die dann auch
schöne
mitgeht.
Grüße gehen raus, sagen die Podcaster
absolut.
Immer.
Mhm. Absolut, so ist das. Und die Idee beziehungsweise der Moment, wo es dann Klick macht, ist eigentlich der, wo ich mir denke, die Person hat Lust, das aufzumachen, das Thema. Und zwar eben nicht wie in der Kino zu sagen, bam, und das habe ich gemacht und das war cool von mir und das war cool und guck mal, hier ist all der Erfolg, sondern einfach auch in der Lage zu sein, sich einfach mal ein bisschen nackig zu machen. Wir hatten es vorher von Hose runter. Mhm. Genau das dann auch in so einem Gespräch zu tun. Ja. Weil ansonsten bist du eben nur bei den Lösungen, was alles toll ist und nicht bei den Problemen, die dazu geführt haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die Fragen, die dabei spannend wurden. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz stark eine Haltungsfrage. Und ich glaube, danach wähle ich so ein bisschen meine Gäste aus und im Übrigen auch generell die Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe.
Jetzt ist es so und ich weiß einfach, dass diese Frage vielen Menschen interessiert, weil du wirst ja auch bestimmt initiativ Bewerbung bekommen, quasi, dass Menschen auf dich zukommen und sagen, ich würde gerne mal in deinen Podcast und das ist ja auch ein erheblicher Anteil an Arbeit, sich mit diesen Anfragen auseinanderzusetzen und zu sagen, könnte das passend sein? Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja eher die Suchrichtung. Du suchst nach Menschen, du recherchierst und ich würde das auch sagen, das ist im Prinzip eine journalistische Aufgabe. Was sind Themen, die im Moment so en vogue sind? Was sind Menschen, die vielleicht gerade einer ganz spannenden für mich relevanten Fragestellungen sind. Das ist ja auch immer hochsubjektiv. Mhm. Und trotzdem nochmal drauf geschaut, was glaubst du, was punktet bei den Menschen, die du hochspannend findest, deren Geschichte dich faszinieren, dass sie sagen, ah, Herr Florian, da würde ich gerne hin.
Mein Pitch sozusagen. Da,
sind wir ehrlich? Also es ist ja immer ein gewisser Tanz. Ja, was, ja.
Ja, nee, das stimmt auch. Also im Wesentlichen lade ich die Leute ein mit der Idee, die ich jetzt auch schon formuliert habe, in der ich dann einfach auch wirklich ganz klar sage, ich bin der Meinung, wir entscheiden an manchen Stellen zu schnell und zu oberflächlich. Mhm. Ich möchte mit diesem Format dazu einladen, für andere ein bisschen vorzudenken, also ihnen die Arbeit abzunehmen. Möchte eben vor allem auf die Fragen hinaus und nicht so sehr auf die Antworten. Und wenn es ein gemeinsames drauf rumdenken wird, dann ist es ein gutes Gespräch gewesen. So. Und es ist schon interessant, dass man damit, oder ich für die Art, wie ich es verkaufe, sage ich mal, einen sehr großen Zuspruch bekomme. Mhm. Also es ist dann wirklich ein unisono, wow, finde ich gut, finde ich cool. Und dass die Leute dann für sich auch vielleicht eine andere Agenda mitfahren, Stichwort Reichweite, Reputation, Image Transfer, whatever. Ja klar, soll so sein. Hm. Aber das ist ja Podcast auch.
Und das ist auch die Plattform, ja. Ich kriege ja auch öfter mal so Feedback, dass die Menschen sagen, ja, Jule, immer nur die großen Namen und so. Also erstens ist das nicht so. Ne? Mhm, definitiv absolut. Nicht. Also es ist definitiv eine Mischung. Mhm. Und sind wir ehrlich, das sind nun mal auch die Geschichten, wo mehr Menschen hinhören, weil es einfach bei Menschen, die wir kennen, sind selbst, ich sag jetzt mal vergleichsweise, einfache Zusammenhänge schon oder Themen schon spannend. Während wenn ich mit einer super spannenden Geschichte komme von jemand, der bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, hat diese Folge ist deutlich schwerer, überhaupt mal zugehört zu kommen.
Erstens das, und das sei uns vergönnt, dass wir natürlich auch irgendwie
auf
die Frage von...
Und du auch,
ja,
genau.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich habe ja nur wirklich viele Menschen drin, die weder das eine noch das andere haben, wo ich aber einfach denke, geile Geschichte, geiles Thema. Mhm. Und was man ehrlicherweise auch dazu sagen muss, so ein Podcast-Format ist ja auch nicht ganz trivial, weil du dich nicht so vorbereiten kannst, weil du nicht on point einfach deine Sätze dreimal umschreiben kannst, sondern es ist natürlich auch cool, wenn du in der Lage bist, deine Geschichte zu erzählen und die Perspektiven zu wechseln und spontan auf was einzusteigen. Genau. Ja. Und das sind halt nun mal auch Menschen, die eine Bühne haben im weitesten Sinne.
Das stimmt, ja. Also die Geschichte allein ist spannend. Was ich auch nochmal so interessant finde, da würde ich dich gerne mal konfrontieren mit einer Beobachtung. Also oft ist es ja so, dass dann die sogenannten VordenkerInnen und Menschen, die sich sehr tief mit dem Thema beschäftigt haben, bei Sätzen rauskommen, die dann irgendwie so als Zitatekachel irgendwo prangen, wo man sagt, habe ich so oder ähnlich schon ganz oft gehört. Mhm. Und manchmal sind es nur Silben, die anders sind, die einen dann doch wieder catchen. Mhm. Für mich ist das Spannende dann immer in so einem Dialog mit so jemand, wenn das durch eine biografische Erfahrung, durch wirklich tiefes Nachdenken abgepuffert ist oder hinterlegt ist, abgefüttert ist, dann kannst du mit den Menschen in diesen Gedankenstream unendlich tief eintauchen. Es kommt immer was Neues. Während die, die nur die Zitate Karel nehmen und die eben stumpf kopieren, da kommt dann nichts mehr. Ja, dann ist quasi dieser Satz, und wenn du sagst, ah, spannend, lass uns doch mal ein bisschen drauf rumdenken, dead end, ja, dann ist vorbei, Sackgasse. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst? Also dieses tief Eintauchen in einen Gedanken, wo du sagst, der ist schon nicht so schlecht, schon mal gehört, wie stehst du dazu?
Hundertprozentig, also da nicken wir uns gegenseitig, glaube ich, ganz dolle zu, weil in so einem Gespräch, und ich glaube, das gilt ja auch für ganz viele Settings, nur das Podcasting ist hier, glaube ich, wie so eine Art Inkubationskiste, so ein bisschen, wo man das auch spürt. Du spürst ja wahnsinnig schnell, also mittlerweile, glaube ich, habe ich schon fast so ein Gefühl so, okay, der hat jetzt einen rausgehauen, weil er den Satz irgendwie bringen musste oder sie. Mhm. Ja, genau. Aber ich steige da gar nicht drauf ein. So, sondern ich finde es ja eigentlich dann cool, genauso wie du es beschreibst, da wird eine Beobachtung gemacht, und das sind oft Beobachtungen, die eben nicht diese Quote-Card-Qualität haben, und dann passiert genau dieses, oh, warte mal, das finde ich jetzt aber spannend, können wir da mal kurz stehen bleiben und die Schaufel auspacken, so, und das geht nicht mit Menschen, die sich mit Quote-Cards aufmunitionieren. Das spürt man.
Die stehen da ohne Badehose.
So, ja, genau. Und auch das gehört so ein bisschen dazu. Also wenn man sich ein bisschen dazu holt, warum mache ich, was ich mache und wie ich es mache, weil ich, wie gesagt, eben glaube, wir surfen oft so ein Ticken zu sehr auf der Oberfläche. Mhm. So, und dann passt das natürlich nicht zusammen.
Mhm. Bleiben wir nochmal bei den Verbindungslinien. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich würde mit dir gerne mal über sowas wie Berufswege oder Lebenswege sprechen, die dich ansprechen. Du hast gesagt, es sind vor allen Dingen die Menschen, die sich die richtigen tiefen Fragen stellen, die also wirklich nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das scheint für mich schon mal so ein Muster zu sein. Du hast die inhaltlichen Punkte genannt, Transformation, Kommunikation, Leadership. Sind dir auch sonst so Muster begegnet von Lebensläufen, von Entwicklungen, wo du sagst, da sehe ich schon irgendwo eine Gemeinsamkeit. Also da gibt es etwas, was sich immer wiederholt, was mich auch quasi wie so ein Magnet anzieht, wo ich sage, irk, das finde ich. Also ich rede jetzt gar nicht von sowas wie Erfolgshebel, aber wo du sagst, da gibt es so eine Gemeinsamkeit oder vielleicht auch nicht. Also gibt es da irgendeine Beobachtung, die dir da einfällt in dem Zusammenhang?
Also eine ist mir sofort eingeschossen und das hat mit dem Thema, ich sag mal, Verantwortung zu tun. Und damit meine ich, dass das, glaube ich, echt alles Personen sind, die bis ins letzte Eck ihres Wesens das, was sie da tun, auch wirklich sehr ernst nehmen und sehr verantwortungsvoll annehmen, also die Rolle, in der sie sind. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eines. Ich weiß nicht, ob es sehr viele davon gibt, aber spontan fällt mir das auf jeden Fall ein. Und die allermeisten Menschen sind, glaube ich, auch so ein bisschen Getriebene. So, also sind auch alles Menschen, die mit Widerständen, würde ich es jetzt mal sagen, tagtäglich ins Bett hüpfen. So, und sich da gar nichts mehr bei denken, sondern halt auch so eine Haltung haben. So, ja klar, weil sonst wäre es ja auch kein Problem, mit dem wir uns befassen müssen. Und das mag ich sehr. Und zwar nicht nur mit der Idee oder dem mit der Hoffnung, dass deswegen ein geiles Gespräch rauskommt, sondern ich mag es, diesen Menschen zu begegnen. Wir hatten es vorher auch ein bisschen von dieser Intimität, ne, in so einem Gespräch. Sowas beeindruckt mich, sowas leitet mich. Ich möchte das selbst tun. Und dann haben diese Stories und diese Punkte, auf die man dann in so einem Gespräch kommt, natürlich auch eine ganz andere Entfaltung. So, also das wirkt ganz anders nach.
Und das im Prinzip sind wir jetzt gerade dabei, auch so diese Frage, wer interessiert dich, warum, tiefer zu legen. Weil Interesse, ja, Interesse ist ja erstmal, ja.
Ist verhältnismäßig beliebig.
Ja, genau. Und du hast jetzt einen Satz gesagt und da bleibe ich auch nochmal ein bisschen hängen, nämlich, da möchte ich auch gern ein bisschen was von haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt von Interesse, dass wir uns ja in dem Moment auch ein Stück weit vergemeinschaften wollen mit der Person. Also, dass wir sagen, oh, in die Energie möchte ich gerne mal so ein bisschen eintauchen. Klammer auf, vielleicht bleibt ein bisschen was kleben. Und ich finde das auch total legitim und redlich. Und was du ausdrückst, würde ich absolut mitgeben, Verantwortungswille, Ernsthaftigkeit, also da meint es jemand wirklich ernst. Und dieses Getriebensein, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, und dann sind wir ehrlicherweise auch schon fast bei dem Thema Erfolg. Spannend, dass du das Zitat gebracht hast. Ich sage mal, Erfolg heißt ja auch, etwas ist erfolgt. Genau. Das ist fast dann die logische Konsequenz daraus, oder? Die Resultante. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist auch sowas, was mir immer wieder begegnet bei den Menschen, die ich spreche.
Ja, also es ist cool, dass du drauf bleibst, weil das erlaubt mir natürlich dann, dass
weiter
das auch so ein
denken,
bisschen
da kommt
nachwirkt.
Noch was.
So genau, man kann ein bisschen hingucken. Im Verhältnis würde ich sagen, so eine gewisse Präzision im Wesen. So, also wie gehe ich denn Dinge an? Ich hasse Oberflächlichkeit. Deswegen kann ich zum Beispiel mit Smalltalk auch gar nicht, weil Smalltalk schön und gut, soll jeder machen, finde ich auch total legitim, aber da ist ja gar nicht das Ziel, irgendwo eine Präzision, eine Ehrlichkeit, eine Tiefe reinzukriegen. Deswegen bin ich da super schnell immer raus. Aber das sind alles Menschen, die suchen nach den Punkten, um die es wirklich geht. So, und das meinte ich mit Präzision. Das haben, glaube ich, die allermeisten auch nochmal mit dabei. Und eines ist mir bei diesem Ernst noch mit eingefallen, die haben alle so eine gewisse. Also mit alle bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu gönnerhaft, aber die allermeisten, glaube ich, haben da so eine gewisse Verletzbarkeit, die sie da auch mitbringen, was ja super wichtig ist. Ja. Mhm. Also es wäre ja super einfach zu sagen, ich habe hier das große Standing und deswegen schotte ich mich ab und alles, was ich tue, ist geil, ne? Und richtig. Aber das ist nicht der Fall. Ja. Und ich glaube, auch das möchte ich einfach sehr gerne einrahmen, immer wieder thematisieren. Mhm. Verletzbarkeit ist für mich ein großes Thema, wichtiges Thema, weil ich der Überzeugung bin, wir arbeiten mit dieser Perspektive, egal ob jetzt gesellschaftlich, privat, beruflich, viel zu wenig. Mhm.
Braucht es das für dich, damit ein Gespräch ein gutes Gespräch wird?
Ja, ja klar.
Ist es absolut. Andersrum gefragt, ist es für dich überhaupt vorstellbar, dass es trotzdem ein gutes Gespräch gibt ohne Verletzbarkeit oder ohne sich verletzlich zu zeigen? Gibt es das auch?
Ja, also ich meine, ich finde, man merkt das, dass jemand zwar auf einer inhaltlichen Ebene total fein ist, so, aber trotz alledem immer mit so einem halben Schritt zurück im Thema ist. Also ne, nicht dieses All-in.
Bleibt ist. Auf der Sachebene dann sehr stark.
Ja, ja, genau. Und das kann auch gut sein. Das kann auch sehr erkenntnisreich sein. Das kann auch kurzweilig sein und so. Aber so richtig, richtig geil ist es dann, wenn du merkst, da ist jetzt wirklich sehr, sehr viel mehr drin als auf einer Sachebene. Also wo die Person sich spürbar macht. Ne? Und das ist, nochmal, wir reden jetzt hier immer über Gäste und Podcast, aber das ist doch in jedem Gespräch, in jedem Setting, Workshop.
Würde ich auch so
egal.
Sagen.
Ja,
so. Absolut so sagen, in jeder Begegnung. Absolut. Jetzt ist nun mal ein Podcast, was, wie wir gesagt haben, relativ intim ist, auch eine intensive Auseinandersetzung. Deswegen glaube ich, ist das in gewisser Weise eine Sonderform. Gleichwohl würde ich das auch für jegliche Form der etwas tieferen Begegnung sagen. Und jetzt kommt eine Frage, die du wahrscheinlich so ähnlich hast wie ich. Wer fällt dir da ein, welches Gespräch, was bei dir so richtig reingehauen hat? Ich weiß. Hm. Du darfst doch mehr als eins nennen und wir werden sicherlich, wirst du hinterher dir an die Stirn fassen und sagen, wie konnte ich nur das Gespräch vergessen? Also das können wir vielleicht ja schon mal vorweg schicken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und also tatsächlich denke ich jetzt nicht nur an Mission Control, sondern ich denke an diese Menschen, die für mich auch nach vielen Jahren Gespräch immer noch da sind. So, ne? Und genau das macht es ja aus. Darüber haben wir ja gesprochen.
Das,
ne?
Japanische Prinzip.
Exakt, genau. Und das sind beispielsweise so Menschen wie Natalie Knapp, Philosophin. Mhm. Der durfte ich mehrfach zu tun haben in der Vergangenheit. Phänomenal. Also die hat sich einfach in die Knochen und ins Hirn und ins Herz reingebohrt. Daisy Ginsberg, genauso. Und also nur um es dazu zu sagen, bei Natalie Knapp ging es zum Beispiel darum, warum brauchen wir Wahrheit? Mhm. So, also das war Trump 1. So, und alle so, what, was geht da ab? das war eben auch ein Dialog, Daisy Ginsberg, what means better? So, und für wen? Ja? Denn hier aus der Episode David Ruben Thies.
Ja, auf jeden Fall.
Hattest du auch?
Den hatte ich auch zu Gast. Also vielleicht nochmal, damit wir dass das nicht nur einfach ein Name-Dropping ist. David Ruben Thies ist Leiter der Waldklinik Eisenberg. An sich eine relativ... Ist es sogar für Kassenpatienten offen. Also wenn man das Konzept hat, denkt man, das kann nicht sein. Es ist geführt wie ein Vier-Sterne-Hotel. Und er hat einen sehr radikalen New Work-Ansatz dort umgesetzt. Sowohl was das Organisatorische betrifft, auch die Gestaltung der Räume etc. Also sehr hörenswerte Folge, sowohl bei dir als auch bei Guttag. Er war sogar zweimal bei mir. Trotzdem frage ich mal, was hat dich an dem Gespräch besonders berührt?
Dass du diese Hitze spürst, die der verbreitet.
Ja.
Wahnsinn.
Er und seine Zigaretten, dürfen wir sagen.
dürfen wir, glaube ich, sagen. Er hat nicht geraucht in der Aufzeichnung bei mir. Aber das ist für mich so prototypisch, worüber wir hier sprechen. Ne? Also da ist ein Mensch, der hat eine Überzeugung, dass hier was anders werden muss. So, und der geht all in. So, und der stellt sich auch hin und macht sich hundertprozentig nackig. Der sagt nicht, guck mal, wie geil ich bin, was ich geschafft habe. Sondern der regt sich drüber auf, dass wir hier in Umständen leben und die akzeptieren und die nicht hinterfragen und reißt da echt die Welt nieder, um sie neu aufzubauen. Ja. Und das sind Menschen, ich meine, David ist jemand, der das sehr laut macht, im Sinne von exzentrisch, würde ich jetzt fast schon sagen. Eine Natalie oder eine Daisy sind da sehr leise im Verhältnis, so, aber mit einer unglaublichen Präsenz, ja, also mit diesem All-In-Thema. Und das sind halt Menschen, wo du merkst, die haben kein bisschen Make-up drauf. So. Und das beschreibt es ganz gut. Ja, und die Liste ist lang. Also, ne, wenn wir jetzt mehr über die Episoden gehen, Nora Dietrich, all-time biggest fan, Maike Küper, Also Nora Dietrich im Kontext Mental Health, so Maike Küper im Bereich Organisationsentwicklung, Industry-Gäste, jemand wie Waldemar Oldenburger von DAXA. Also wirklich viele, viele.
Und wie gesagt,
für all diese Menschen bin ich einfach dankbar.
Genau. Ja. Es gibt ganz bestimmt jetzt Menschen, die du jetzt explizit nicht genannt hast. Nicht,
ja, klar.
Weil sie nicht besonders berührenswert oder dich berührt haben, sondern einfach, weil ich dich jetzt mit der Frage überrumpelt habe und weil das eine gemeine Frage ist. Und gibt es auch sowas wie, wo du sagst, was für ein geiler Job. Also so ein Job, wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich ...
Nee, habe ich nicht. Also es gibt viele geile Jobs. Wow.
Oder jetzt sagen wir nicht nur Jobs im Sinne von Arbeitstitel, sondern so Arbeitskontexte. Wenn du dir jetzt mal so drei Parallelleben vorstellen könntest. Ja?
So wie bei der Werbung mit Klopp. Ne?
Ja, genau. So, genau.
Was wäre ich geworden, wäre mein Leben anders gewesen?
Ja.
Auch eine super schwierige Frage, weil ich so happy bin mit dem, wie es ist. Tatsächlich.
Du hast ja noch zwei Joker, darfst du noch zwei dazu holen. Also einmal nehmen wir den Florian heute.
Ja, ja.
Wer sitzt in Kugel 2? Ja, für der große Preis bist du zu jung wahrscheinlich, oder? Kennst du noch der große Preis?
Ach, irgendwo klickert's da, ja, aber.
Da gab's dann
nicht
immer
so
drei Kugeln, aber egal. Also stell dir einfach vor. Ja, in Florian 1, in Kugel 1 sitzt Florian Konrad, der Black Belt Companion. Für Dialogformate in Kugel 2.
Es ist total absurd, dass ich das jetzt sage. Ich weiß auch nicht, warum. Politiker?
Ja,
aber echt in einer anderen Welt und in einer anderen Sozialisation. Also was mich persönlich betrifft, weil ich habe mich schon manchmal gefragt, warum finde ich dieses Spiel Politik so nicht attraktiv für mich? So, wurde auch schon mal gefragt, Florian, wieso bist du eigentlich in der Politik? Und deswegen sage ich mit einer anderen Sozialisation, weil ich bin halt so ein Rumpelstilzchen-Typ, so ich mag gern Straßensprech, ich mag es gern direkt, ich mag es gern irgendwie, hoppla, da sind wir drüber gestolpert, macht nichts, lass mal gucken und so. Und das sind alles so Dinge, die funktionieren da halt nicht so gut. Deswegen meine ich mit einer anderen Sozialisation, aber ich glaube, das wäre schon ein anderer Florian nochmal. Und ein nochmal anderer Florian, jetzt so kommt die Fantasie auf, in der Lehre, aber jetzt nicht so Hochschule, Erwachsenenbildung, das habe ich hier und da mal gehabt, das finde ich total cool, sondern vielmehr in Richtung Frühbildung, Grundschule, so, weil das einfach unglaublich befriedigend ist und nein, ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie stressig das ist. Ich weiß,
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Also hundertprozentig. Also größten Respekt und meine Anteilnahme für das, was da abgeht. Also insbesondere im deutschsprachigen Bildungssystem, ohne da jetzt drauf rumbashen zu wollen. Aber ich meine einfach diesen naiv utopischen Teil von, wie geil ist das denn, mit Kids zu arbeiten? Also auch das hatte ich schon manchmal und es gibt, glaube ich, wenig, wenn überhaupt etwas, das mich so erfüllt hat. So, da gibt's dieses Poster oder ein Plakat oder sowas. Mach's wie ein vierjähriges Kind mit einem Batman-Shirt.
Genau.
Weißt du, so. Also dieses alles geht. So, und diese unglaubliche Neugier und diese Haltung und so, ne? Also dieses Brennen, ne? Also all das, was wir jetzt gerade so bei diesen Gästen und Menschen gesucht haben im Zusammenarbeiten mit Kids, ist das immer wieder da.
Ganz spannend, dass ich auch so den Schluss hätte, dass vielleicht dich das catcht bei den Gästen, dass die gerade in ihrer Professionalität und in ihrer Begeisterung und ihrer Verletzlichkeit in dem, was sie tun und in ihrer Perfektion, Präzision, sich dieses kindliche Prinzip bewahrt haben.
Ja, also nicht alle.
Nicht alle.
Ich glaube nicht alle, aber ich glaube, diese Wesenszüge oder was man da spürt, was ich gerade geschildert habe, das haben diese Menschen schon, weil ich glaube, ansonsten gehst du mit dieser Idee der Widerstände, ne, was ich vorher gesagt habe, gehst du nicht lange gesund um, sondern dann knallst du halt weg oder verlässt das Setting oder so, ne? Aber das muss ja schon ein Wesenszug sein, dass du sagst, Problem, okay, komm, let's go. Ne? Und das ist cool. Also ich würde mir wünschen, ich hätte eine riesengroße Gießkanne und irgendwie das richtige Zeug da drin und würde echt irgendwie das überall drüber gießen wollen.
Also der Politiker, der Mensch in der Lehre oder beziehungsweise in der Arbeit mit Kindern. Und da könnte man ja, du hast es schon ein bisschen angetippt, auch wieder die Motivation unterstellen. Ich möchte genau dahin gehen, um die Energie dieser Kinder ein Stück weit zu spüren in meiner täglichen Arbeit.
Höchst egoistisch, ja.
Ja, höchst egoistisch, ja, auch okay, fair enough. Man könnte es aber auch aus einer Haltung heraus verstehen, dass man sagt, das ist so eine empfindsame Phase und das ist so prägend. Wir wissen ja alle, First Cut ist the deepest. Also das, was da am Anfang passiert, was sie auch als normsetzend erleben, da möchte ich gerne ganz gute Spuren auch hinterlassen.
Absolut, ja. Also das mag auch ein bisschen Schulterklopfen sein auf die eigene Schulter.
Oder auch Verantwortung. Du kannst es ja auch so sehen, dass du sagst, da möchte ich gerne einen positiven Beitrag leisten.
Richtig, richtig, genau. Also es gibt viele Perspektiven darin. Also das eine ist, deswegen ist es ja auch dieses Explorieren in den Dialogen und so und die eigene Lebensgeschichte und professionelle Geschichte, die man hat. Und ich denke, vielleicht müsste man ein paar andere Platten auflegen, so, und auch die Darreichungsform ein bisschen anders machen. Ohne dass ich jetzt behaupten würde, ich bin der pädagogische Allesbesser, um Gottes Willen. Und auf der anderen Seite auch ja die Verantwortung übernehmen, weil es halt immer eine systemische Frage ist. Und da ist, glaube ich, Luft nach oben und diese Fantasie, und wir reden echt von der Fantasie, so, da mitwirken zu können und das mitgestalten zu können, ist einfach ist ein schöner, epischer Call. So.
Eine Kugel hast du nicht benannt.
Das waren drei.
Du hast, beziehungsweise was du nicht benannt hast, ist nämlich das, was du offensichtlich als Kapitel, nennen wir es mal so, abgeschlossen hast, wo ich persönlich sagen würde, wow, was für ein Traumjob, nämlich der Zukunftsforscher.
Ach.
Huch, da war doch was.
Ja, ein paar Jahre war da was. Ja,
du merkst schon hier, moderative Brücke aus der Hölle.
Ich kann das feiern, ich finde das super. Also Chapeau.
Also der Zukunftsforscher Florian, den gab es mal, und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, was für ein fucking awesome Job und wie cool ist das denn? Und du bist überall beliebter Gesprächsgast. Lieber Florian, erzähl doch mal, was bringt uns die Zukunft?
Und ja, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und du sagst, nö, nicht mehr. Erzähl mal, was macht ein Zukunftsforscher?
Was macht ein Zukunftsforscher? Also ich glaube, es gibt verschiedene Typologien, also wie so bei einem Chemiker, die machen auch nicht irgendwie alle nur was mit Chemie, sondern haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und so ist es bei der Zukunftsforschung sicherlich auch. Du hast so, ich nenne es mal Domain Experts, die sagen, ich gehe ganz tief in Food, in Mobility, in Urbanisierung, in Demografie, in New Work und so weiter rein. Und da bin ich der richtige Crack. So, fair enough. Und dann gibt es die anderen, sind wahrscheinlich weniger, und so bin ich da ehrlicherweise auch reingerutscht, sind so die Typen, die sich fragen, wieso gehen wir eigentlich mit der Idee von Zukunft so um, wie wir mit ihr umgehen? Und ich bin ja da nicht reingerutscht als Domain-Expert, weil ich ein Food-Expert oder Mobility-Expert bin, sondern bin da eher über das Thema Formate bauen und so reingekommen. Hatte dann auch diverse Schwerpunkte in dieser Zeit. Und was ich aber dann eben da draußen gemacht habe, ist eben beispielsweise mit Unternehmen Prozesse zu begleiten, die in irgendeiner Visionsschleife hingen. Mhm. Ne? So, ey, wir haben das schon oft versucht, haben uns immer irgendwie die Nase platt gemacht. Wie geht denn das jetzt mit Zukunft? Wie kommen wir da ran, an unsere Zukunft? Ne? Und das ist so eine schöne multidisziplinäre Tätigkeit, sage ich mal, oder wo da verschiedene Sachen mit reinspielen. Und ganz viel hat da einfach auch damit zu tun, das Ist-Setting zu verstehen, die Barrieren zu verstehen, die Dynamik zu verstehen, die da natürlich immer eine große Rolle spielt, eben mit so Themen wie Demut und Übermut zu spielen, also auch das ganz stark zu facilitieren, diese Räume anzubieten, in denen auch so eine Art Safe Space geschaffen wird. Und das ist ja genau dieses Biest Zukunft letztlich, wo ich denke, so, ja, am Ende kannst du ja über Zukunft reden, Tag ein, Tag aus. Das wird dir erstmal nicht wehtun. Die zahlt dir weder die Rechnung, noch kommt sie mit dem Hammer um die Ecke, sondern das ist morgen. Und gleichzeitig diese, wie soll ich sagen, du merkst, ich habe keine Standardsätze mehr dafür, das ist schon zu lange her. und gleichzeitig aber auch so ein bisschen mit Mythen über Zukunft
aufzuräumen. Also tatsächlich so ein bisschen dieses Prophetenhafte ist schon auch Job eines Zukunftsforschers, weil allein die Tatsache, wirklich, wirklich mal klar zu machen, dass Zukunft nicht determiniert ist, sondern Gestaltungsraum. Oder der etwas neuere Trend war dann zu sagen, nein, wir können nicht über Zukunft reden, wir müssen über Zukünfte reden. Ja, okay, d'accord, macht's den Bock fett? I don't know. Ne?
Semantics.
So. Schon, ja. Und es gab halt dann ein paar so Stellen, wo ich mich da entwickelt habe und wo ich dann einfach auch, ich glaube, 8 Jahre um und bei.
Von wann bis wann hast du das gemacht?
Ich bin eingestiegen 2013 bis 2021.
So lange noch nicht her, oder?
Nö, so lange noch nicht her. Das nicht. Und es ist ja auch nicht ganz richtig, dass ich der Frage nach Zukunft den Rücken gekehrt habe. Sondern es ist ja schon, die Jobs, die ich mache, sind schon gestaltend. Und alles, was gestaltend ist, hat Einfluss auf Zukunft. Ne? Ich würde es ein bisschen mit einer Piekse in der Hand vielleicht so formulieren, ich bin raus aus diesem Elfenbeinturm, weil es schon auch einer ist, ehrlicherweise, und habe versucht, da Zukunft oder versuche jetzt da Zukunft zu machen, wo es eine Wirkung hat, wo man auch länger dran ist an den Themen und nicht nur auf Impulsebene, weil das hat mich dann immer mehr gestört tatsächlich, also auch was die Formate betrifft, die man da angeboten hat dafür. Und das hat ehrlicherweise auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht ganz freiwillig raus bin aus diesem Elfenbeinturm. Also das war schon Unzufriedenheit auf allen Ecken. Und dann war das so, auch relativ plötzlich. War auch zu dem Zeitpunkt, ich würde jetzt gerne geile, heroische Story erzählen. Das fühlte sich aber gar nicht geil und heroisch an, dieses raus aus dem Elfenbeinturm. Und dann war schon erstmal Schnappatmung, weil die Welt da draußen, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, war ja dann irgendwie ganz anders. So. Und gar nicht so fancy und gespickt mit Vision und Zukunft.
Wenn du erlaubst, würde ich da gerne noch ein bisschen nachhaken. Also bist da nicht ganz freiwillig raus aus einem Berufsfeld, was ich höre da mal mindestens eine Ambivalenz raus, ja, auch schon zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist es ja so, als Zukunftsforscher, auch du warst ja auch in einem namhaften Institut und warst da auch wahrscheinlich oder mutmaßlich bei großen Kunden unterwegs als Impulsgeber. Mit anderen Worten, dein Titel hatte in Klammern stehen Deutungshoheit.
Ja, genau.
So, das war quasi dein zweiter Vorname. Und das, also, ja. Ob du, es gibt ja einmal das Thema, wie identifiziere ich mich selbst und was etikettieren andere Menschen an mich ran? Und das war plötzlich weg.
Das war überhaupt kein Thema.
Du hast dich ja als Mensch interessanterweise, logischerweise, bist du immer noch der Florian. Nur dieses Etikett, was nicht mehr da war, ausgewirkt für dich?
Du hast mir gerade erst den Hinweis gegeben, dass das Etikett nicht mehr da ist. Das ist wirklich spannend, weil offensichtlich war das nicht der Trigger, den ich da drin irgendwie cool fand. Also es ist eher etwas, was mich erstmal irritiert hat. Also erstmal ist es mir nicht aufgefallen, lange Zeit, dass du genau das bist. Ne? Du kommst da irgendwie rein, dann ist das der Zukunftsforscher und dann...
Der sagt, ehrlicherweise, der süß wird.
Ja, und dann nervt dich ehrlicherweise irgendwann auch die Frage, wenn du echt so auf Platt, ja, und wie wird's jetzt die Zukunft? Alter, echt, fällt dir nichts Besseres ein? Dann wurde einem aber da schon ein bisschen bewusst, dass das dieses Etikett, dieses Label ist. Und ich war ja eben immer Team, Gestaltungsraum. Merkst du was? Also, ne, so... Deutung, ja, selbstverständlich, aber Hoheit schon gar nicht. Ne? Hat mehr mit dir als mit mir zu tun. Ich versuche dir nur aufs Pferd zu helfen, so ungefähr. Und das Dritte ist dann, als ich da rausgepurzelt bin aus diesem Elfenbeinturm, ich habe mir verdammt viele Fragen gestellt, aber die Frage habe ich mir nie gestellt, Jule. So, was macht das mit mir, wenn das Etikett nicht mehr da ist?
Das finde ich, also ich spannend.
Bin, glaube ich, so ein bisschen label-free durch die Gegend gelaufen und tue das auch jetzt noch. Also zumindest, was das betrifft.
Fällt mir fast schwer zu glauben, Florian.
Aber deswegen habe ich gesagt, zumindest, was das betrifft.
Weißt du, weil es ist ja schon sehr aufgeladen. Und bleiben wir noch mal ganz kurz dabei, dann lasse ich dich da auch aus dieser Kneifzange raus. Weil Deutungshoheit, ich würde ja sagen, klar, ich kann mir das exakt vorstellen. Du kommst irgendwo hin, stellst dich als Zukunftsforscher vor und fängst irgendwann an, deinen eigenen Titel zu hassen, weil eben die Menschen genau immer mit dieser Frage kommen und denkst, mein Gott, wer kann wirklich ernsthaft glauben, dass ich die Lottozahlen von Samstag kenne?
Nur ein bisschen, genau.
Bedeutungshoheit würde ja aber auch bedeuten, was ja Zukunftsforscher in meinem Verständnis auch vor allen Dingen auch machen, die Verbindungslinien zwischen dem herzustellen, was schon da ist. Weil die Zukunft plumpst ja logischerweise nicht aus dem freien Fall von vorne, sondern hat ja irgendwie was mit dem zu tun. Ja. Und da geht's ja schon mal los. Ja? Interpretiere ich das, was ich sehe, die kleinen, feinen seismografischen Veränderungen richtig? Das ist ja auch eine Deutungshoheit. Mhm. Wie spannend ist dieser Teil für dich auch geblieben bei dem, was du heute tust?
Der ist weiterhin sehr spannend tatsächlich. Und das ist auch etwas, so eine Prägung. Also wenn du 8 Jahre Tag ein Tag aus echt nichts anderes tust und das Mindset dafür dann natürlich auch sich schärft etc., dann geht das nicht mehr weg.
Nee.
So. Und dafür bin ich aber auch wirklich sehr, sehr dankbar. Denn das ist, ich nenne es mal jetzt Zukunft im Kleinen, so ganz demütig, auch total spannend. Weil die Fragestellungen, die mich heute beschäftigen oder mit denen ich konfrontiert bin, die sind so ein bisschen ähnlich, nur sind sie auf eine eher operationalisierbare Zukunft zugeschnitten. Ne? Und das ist das, was ich vorher auch mit Elfenbeinturm meinte, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, vielleicht ist es das gar nicht mehr so dolle, weil du redest dann auch über Dinge, die so sehr im hypothetischen Visionsmodus sind und die kriegst du einfach furchtbar schwer zu greifen. So, und was mich dann irgendwann so ein bisschen genervt hat, du kriegst einfach nicht mit, was draus wird. So, gegebenenfalls auch. Und hier die Ambivalenz zu Zukunft oder Zukünfte von mir aus, die darf nicht im Visionsmodus bleiben. Mhm. Und ich habe schon tatsächlich den Eindruck, dass das oft so passiert. Das hatte nichts mit meiner Arbeit oder der Arbeit vom ZI zu tun, sondern das ist das, was einfach da drin steckt im Wesen. Ne? Und diese Beobachtung, sich Zukunft auch einzukaufen, so ein bisschen, weißt du? Mhm. Hey, wir sind gerade in einem Change und jetzt holen wir uns Zukunftsleute auf die Bühne und die liefern eine gute Show ab. Also mit Show meine ich auch nicht nur Show, sondern wichtige Impulse. Mhm. Das ist überhaupt nicht despektierlich. Aber wie kriege ich das übersetzt? Was steckt da für mich drin? Was heißt das, wenn ich mich morgen, übermorgen im nächsten Teammeeting damit beschäftige und so? Und das hat mir so einen Ticken gefehlt. Da, ne, das war so diese Unzufriedenheit. Und das fühlt sich heute für mich besser an.
Der liebe Wolf Lotter, auch wieder schöne Grüße gehen raus, der sagt ja so sinngemäß immer, wer sich ausschließlich mit der Zukunft beschäftigt, ist zu faul, sich mit der Gegenwart zu beschäftigen.
Yes,
das geht ja genau in diese Richtung, dass du sagst, man kann ja wunderbar Wolkenkuckucksheim bauen. Und es fühlt sich auch so Comfortzone, das fühlt sich so cool an, weil das ist doch so weit weg. Das hat doch gar nichts mit hier und jetzt zu tun.
Ja.
Und das ist der Punkt, genau.
Und selbst wenn sich's nicht cool anfühlt, weil man irgendwie auf eine pessimistische Welle irgendwie draufgesprungen ist, dann hat's trotzdem so eine Art wohligen Science-Fiction-Schauer.
Ist noch ein bisschen so entrückt. Ich gucke mir einen gruselig spannenden, vielleicht auch widerlichen Film an, aber es ist halt ein Film.
Ja, genau. Und du gehst dann einfach wieder nach Hause und dann kann's ja erstmal wieder weitergehen. So. Ja. Und weil ich ja sagte, das war jetzt nicht nur lustig, da raus zu purzeln. Ich war dann auch zum Glück so ein halbes Jahr erstmal in so einer Fragezeichen-Bubble. Ja. Weil das ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, gut, jetzt habe ich 8 Jahre den Job gemacht und jetzt suche ich mir entsprechende Jobprofile. Mhm. Genau. Und was dabei so eine spannende Beobachtung war, jetzt kann ich das beschreiben. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht, aber Neuanfang heißt ja auch mal das auszuhalten, wenn was fehlt. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll.
Was hat gefehlt?
Na, gefehlt haben dieses Daily Zukunftsdose, sage ich mal. Ne? Das war plötzlich weg und ansonsten habe ich ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht. So, also mein ganzes Hirn hat ja nur so funktioniert. Ja? Und mit ein bisschen sehr viel Abstand dazu, sich mit den Projekten auseinanderzusetzen, wie ich es heute tue und die ich heute tue und begleiten darf, war das dann schon spannend. Ne? Und da sind wir wieder bei der Idee von Wirksamkeit einfach. Weil ich ja vorher gesagt habe, ich sehe mich in einer wahnsinnig luxuriösen Situation. Mit dem, wie ich bin, aufzutreten, auch bewusst zu sagen, hey, an manchen Stellen bin ich ganz bewusst so ein bisschen freies Radikal, so ein Rumpelstilzchen. Der Typ, der mit den unbequemen Fragen um die Ecke kommt, aber das trotzdem einladend irgendwie framen kann und so weiter. Und da passiert auch sehr viel und das fühlt sich sehr, sehr gut an.
Wie sehr vermisst du Struktur? Wie sehr vermisst du Kollegen?
Also ich bin schon jemand, der gerne allein arbeitet. So, war schon immer so. Ich kann gut und gerne mit anderen Menschen auch zusammenarbeiten, aber mir fehlt es überhaupt nicht, dass ich sage, ich habe hier keine Kaffeeküche und Flurfunk und gemeinsam essen gehen und so. Ganz und gar nicht. Und auf einer Arbeitsebene arbeite ich ja ständig mit Menschen zusammen. Und die wechseln ja auch nicht nur durch. Also man darf sich ja nicht vorstellen, dass ich jetzt 24/7 Podcaster bin, sondern ich mache ja auch andere Sachen, wo ich auch wiederkehrend mit Menschen zusammenarbeite, Beziehungen mit denen habe und so weiter und so fort. Da viel auch gestalten kann in verantwortlicher Position, was ich schon auch schön finde. Und insofern fehlt mir das gar nicht. Und die Struktur ist ja da.
Was sind das so, dass man das vielleicht mal konkreter fassen kann? Was sind das so für Kontexte? Ich habe so Bilder wie Workshop-Moderation zum Beispiel, Moderation generell von Veranstaltungen.
Ja. Also nicht generell, sondern wirklich überall da, wo es ein bisschen wehtut. Und wo, also das ist so meine Prämisse, ich mache sowas nur in Moderation von X, wenn ich programmatisch mitgestalte. So. Weil ich bin einfach auch ein Triebtäter und Überzeugungstäter. Und wenn ich nicht überzeugt bin, dass das Programm und die Didaktik dahinter, die Dramaturgie dahinter eine Chance hat, dahin zu kommen, wo man hin will, ja, dann mache ich das halt nicht. Ich sage den Leuten, ganz ehrlich, mach das, cool, viel Spaß. Mein ungefragter Ratschlag, geht lieber Kaffee trinken, wenn ihr das so macht.
So, wie wird das angenommen? Und was da ja wieder durchgrinst, ist ja wirklich diese nachhaltige Wirksamkeit. Einfach, dass du sagst, ja, ich kann jetzt hier einfach mal eine Moderation machen, aber es wird ja original gar nichts verändern.
Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, ich sage ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich adressiere in solchen Fällen dann auch wirklich so offensichtliche Punkte, wo ich sage, keine Ahnung, wer sich's überlegt hat, aber das geht schief, Leute. Ja. Und dann entweder trittst du in den Dialog und verhandelst, was vielleicht stattdessen Sinn machen könnte, oder agree to disagree. Also ich sage das ja nicht, dass ich sage, Mensch, seid ihr doof, sondern ich sage, ich als Florian mit meinem Background, mit meiner Überzeugung, denke das. So. Und dann machst du halt was draus, was du draus machst. Und das, also ehrlicherweise, es ist jetzt nicht so, dass ich 400 Anfragen pro Tag auf dem Tisch habe. Ne? Aber wenn sowas passiert, dann mache ich das so. Und dann mache ich das insbesondere auch gerne, da sind wir wieder beim dranbleiben und sehen, was Wirksamkeit erzeugt. Gerne in Settings, wo es ja dann nicht nur irgendein Workshop ist, sondern wo du dann weißt, auf Strecke gibt es da mehrere Touchpoints, um da mitzudenken, um sich da reinzufühlen, um die Akteure kennenzulernen und so weiter. Und da wird es ja dann sehr, sehr wertvoll, dass du jemand bist, der vielleicht mit einer entsprechenden Haltung und mit entsprechenden Skills trotzdem von außen Dinge auf Flughöhe bringt, Spannung rausnimmt, so ein bisschen die Dynamik kennt, auch bewusst so ein bisschen Naivität vielleicht mit reinpurzeln lässt, ne, mit ein paar Methoden um die Ecke kommt und so. Statt nur in Anführungszeichen einen Workshop zu machen, weil es gerade irgendwie auf dem Jahresprogramm steht. Sowas finde ich dann schön. Und deswegen gibt es aber ehrlicherweise nicht viele dieser Anlässe. So.
Wie guckst du für dich gesprochen auf deine Zukunft?
Also auch hier sind ja Zukünfte. Als Vater insbesondere. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und deswegen mache ich Dinge auch so, wie ich sie tue. Das hat mich irgendwann dann sehr schnell, sehr hart sozusagen eingenordet. Ich habe zwei Jungs, die sind 9 und 11, Stand heute. Und sowohl die Themen, die ich im Podcast behandle, als auch in anderen Projekten, denke ich mir so, oh Hauer, das wird ein harter Ritt für die Jungs. Und deswegen versuche ich einfach für die Zukunft ein paar Dinge so ja, weltverändernd mit zu beeinflussen.
damit die An Jungs den Achsen halt einfach, etwas zu schieben, zu drücken.
Ja, wie mit so einer Feile, weißt du? Ja. So ein bisschen dran rumzuschrubben, damit die Jungs ein möglichst gutes Setting haben und viele andere Kids und auch Menschen ohne Kinder, die jetzt heute erwachsen sind und so. Das will ich für meine Zukunft weiterhin ganz lange mit ganz viel Elan schaffen. Und auch ganz egoistisch getrieben, weil mir einfach wahnsinnig viele Dinge echt hart gegen den Strich gehen. Und ich denke mir, das darf doch nicht wahr sein. So, das wäre im besten Fall meine Zukunft, mit welchen Formaten auch immer.
Die Zukunft als Podcaster? Gibt es die Zukunft als Podcaster? Wie lange noch? Oder werden wir bald alle durch KI ersetzt?
Das mag schon sein und dann mache ich halt meinen Podcast für mich. Also alles gut.
Heute zu Gast Florian Kondert bei Florian Kondert.
Ja, genau. Und ich habe mal meine KI gepromptet und die stellt mir jetzt Fragen. Oder heute ist die KI mein Gast, weil niemand anderer mag mehr kommen. Okay, so be it. Nee, ich glaube, das wird nicht passieren, wenn es so weit kommt. Aber ich kann mir diese Zukunft sehr lange vorstellen. Es gibt auch ein paar so Kartoffeln im Feuer, die da jetzt so
gar werden vielleicht. Ich mache das ja nicht nur bei Mission Control, sondern was ich ja sehr gerne mag, Stichwort Projekte. Ich darf das hin und wieder auch begleitend mit Unternehmen machen, also konzeptuell oder eben dann auch als Host. Und da ist es ja ganz witzig, da ist das Thema lange nicht tot, sondern kommt gerade so. Und ich glaube, das ist wirklich was sehr Schönes und sehr Wichtiges, weil wir hatten anfangs jetzt kurz von Elfenbeinturm und von der Kanzel runter und so gesprochen von diesen Formaten. Und ich glaube, manche Unternehmen merken gerade, dass das ein spannendes, wichtiges Format ist, um diese Themen zu adressieren auf eine Art und Weise, die im Moment dran sind. Also alle haben Transformation, alle haben Krise, alle haben Change, alle haben Fachkräftethemen, bla bla. Und dafür ist das Format gut geeignet. Und damit sind wir ja gleichzeitig bei Zukunft. Ne? Mhm. So, also wie stellen wir uns als Unternehmen zukünftig auf? Und deswegen fühle ich mich da auch sehr, sehr wohl drin. Mhm. Deswegen glaube ich, wird's mich und Podcast noch eine ganze Weile geben.
Florian on Air.
Ja, on Air, behind the scenes, keine Ahnung. Also on Air muss es gar nicht unbedingt sein. Macht natürlich irre Spaß, ja. Aber das ist nicht nur on Air.
Als wer oder was, das wäre dann auch meine letzte Frage an dich, werde ich dich in 3 Jahren vorstellen?
Boah. Ich hoffe, als der Black Belt Companion für Dialogformate weiterhin. Frag mich nicht, warum das Ding entstanden ist. Das war so in dieser Zeit raus aus dem Elfenbeinturm. Mir ist der Name in den Sinn gekommen, seitdem steht er da.
Auch ein bisschen was Kämpferisches, ja? Black Belt?
Ja, klar. Also das dürfte mittlerweile so ein bisschen rausgeschimmert
genau.
sein.
Genau. Das, wie sagst du immer, Rumpelstilzchen?
Ja, genau. Genau, das ist ein guter Icebreaker. Bis die Leute merken, wie ernst ich das meine.
Bis jetzt war es lustig.
Gut. Ja, also na, wir sprechen immer über Ernst und alles ist so schlimm und wichtig und so. Also es ist ja schlimm genug, deswegen muss man nicht alles immer so ernsthaft betreiben. Also ernsthafte Themen ernsthaft betreiben ist schwierig. Also ich habe da auch immer so ein schönes Bild vor mir hängen, ein bisschen mehr Ernst, Täter, uns gut. Und das macht es schon auch aus. Ne?
Das Rumpelstilzchen im Black Belt Uniform mit Wirksamkeit. So werden wir dich sehen.
Kopfkino.
In 3 Jahren.
Sehr gut.
Kopfkino. Ich habe Bilder vor Augen. Lieber Florian, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, kollegial mit dir ein wenig zu plauschen, wie du auf das Thema Zukunft schaust, wie du auf deine persönliche Vergangenheit Zukunft schaust und auf dem Gedanken nochmal rumzudenken, was macht wirklich ein Vordenkertum auch aus? Also wann sind Geschichten, wann sind Erfahrungen wirklich so von außen wahrnehmbar, dass wir sagen, das lohnt mindestens mal einen zweiten Blick. Vielen Dank für den Deep Dive und ich wünsche dir natürlich alles Gute.
Lieben Dank für das wundervolle Gespräch und die Einladung, Jule.
Es ist schon immer eine ganz besondere Herausforderung, wenn man mit einem anderen Podcast-Host sich hier unterhält. Das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine besondere Atmosphäre, denn das sind 2 Menschen, die sich begegnen, die gewohnt sind, Gespräche zu führen und zu leiten. Und da auch mal die Zügel aus der Hand zu geben oder überhaupt gar nicht erst in die Versuchung zu geraten, dass einer von beiden die Zügel anzieht, das ist eine Verstrickung. Und ich glaube, uns ist das ganz gut gelungen. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass wir schön locker parliert haben, dass uns der liebe Florian ein bisschen was verraten hat, warum er der Zukunftsforschung, ja, man kann schon fast sagen, den Rücken zugewandt hat, was ich erstmal interessant finde, denn für viele ist es nach wie vor einer der Traumjobs. Ich mochte das Gespräch, den Austausch mit Florian sehr gerne, hört auch gerne mal in seinen Podcast rein. Gute Podcaster unterstützen sich gerne gegenseitig. Das ist ein ganz wichtiger Anspruch und Ethos, den ich auch an mich, an meine Arbeit stelle. Und von daher freue ich mich einfach, wenn wir insgesamt was tun für die Podcast-Welt. Ihr könnt auch was tun. Ihr wisst schon was. Abonniert den Podcast Good Work, schaltet wöchentlich ein, dann verpasst ihr nichts. Und freut euch, wenn es nächste Woche wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.